Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustift,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich freue mich heute sehr, dass ich gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Schumacher wieder einen neuen Gesprächspartner für diesen Podcast habe. Und ich freue mich sehr, lieber Dr. Buchholz, dass Sie heute unser Gast sind.
Vielen Dank.
Ja, Sie sind, wir haben das im Vorgespräch herausgefunden, seit 2017 begegnen wir beide uns immer wieder, aber nicht, weil Sie Arzt und Mediziner sind, sondern weil Sie damals die Herzritter gegründet haben. Mögen Sie vielleicht zwei, drei Sätze für unsere ZuhörerInnen zu den Herzrettern sagen?
Die Herzretter sind eine Vereinigung von Menschen, die sich darum kümmern, die Maßnahmen der Wiederbelebung für Laien allen Menschen zur Kenntnis zu geben. Ich selbst hatte 2015 einen Herzinfarkt und habe die Erfahrung gemacht, wie bitter es ist, erfahren zu müssen, dass im lebensbedrohenden Notfall niemand dabei ist, der einem helfen kann, obwohl viele Menschen in der Nähe sind. Und das hat mich dazu gebracht, mich ein wenig umzuhören und zu schauen, wie steht es eigentlich um die Wiederbelebung durch Laien. Und diesem Thema habe ich mich seinerzeit gewidmet.
Jetzt hätte man natürlich vermutet, dass Sie als Mediziner sich über die Laienhaftigkeit des Umfeldes, ich würde das mal so formulieren, ja keine Illusion machen. War das tatsächlich für Sie ein Thema, dass Sie sich da das erste Mal auch mit Rettungsdienst beschäftigen muss?
Ich habe während meiner Praxiszeit schon immer dafür gesorgt, dass unsere Mitarbeiterinnen in der Praxis in den Maßnahmen der Laienreanimation fit waren, weil in einer orthopädischen Praxis sind viele ältere Menschen und da muss man immer damit rechnen, dass irgendetwas passiert und dass die Zeit bis zum Eintreffen eines professionellen Rettungsteams überbrückt werden muss.
Nun ist das in der Arztpraxis ja vollkommen normal, aber draußen auf der Straße verlässt man sich ja in der Regel darauf, dass eben das Rettungsteam schnell vor Ort ist. Ich kenne das, wenn man Kinder hat zum Beispiel und man sagt, was weiß ich, mir ist mein Kind runtergefallen oder dieses, dann ist die Reaktionszeit wirklich sehr, sehr schnell. Ist das aus Ihrer Sicht auch so oder haben Sie gesagt, nee, in Deutschland könnte es schneller sein, wir müssen da was tun?
Wir sind in der Tat mit dem Eintreffen des Rettungsteams erfreulich schnell. In der Regel rechnet man mit 8 bis 12 Minuten, bis die professionellen Helfer im Einsatzort sind. Aber das Problem ist, dass im Falle eines akuten Herzversagens, das heißt, das Herz schlägt nicht mehr, der Kreislauf funktioniert nicht mehr, dann ist Eile geboten. Denn nach 3 Minuten hat das Gehirn Zeit, ohne Sauerstoff zu überleben. Nach 3 Minuten beginnt die Zeit zu laufen. Mit jeder Minute gehen ungefähr 10% der Gehirnsubstanz kaputt. Und jetzt kann man sich sehr leicht ausrechnen, wenn wir zwischen 3 und sagen wir 10 Minuten haben, dann sind nach 10 Minuten wahrscheinlich ungefähr 70% der Hirnfunktion gestört. Und die Rettungsmedizin heute, die Notfallmedizin, die Kardiologie, die ist so hervorragend, dass man Menschen damit noch sehr gut am Leben halten kann. Aber wenn man nur noch 70% seiner Gehirnfunktion hat, dann ist das für ein Überleben sehr wenig. Und es ist ein bitteres Leben, den Rest seines Lebens auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.
Wie war das damals bei Ihnen? Sie haben erzählt, Sie hatten auch einen Herzinfarkt, aber Sie hatten auch fünfmal Glück. Bei Ihnen waren Retter um die Ecke oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich habe zum Glück kein Kammerflimmern bekommen. Und das Kammerflimmern hätte bedeutet, dass man dann eben halt eine Wiederbelebung hätte durchführen müssen, dass man vielleicht den Defibrillator hätte einsetzen müssen. Das ist mir zum Glück erspart geblieben. Aber in der Situation mit dieser extremen Angst, die man hat, mit den extremen Schmerzen in einem Fall eines Herzinfarktes und dann mit dem Wissen, es kann in jedem Moment dieses Kammerflimmern beginnen, dann hat man schon eine echte Todesangst. Und Es war nicht notwendig, das durchzuführen. Ich war damals in Myanmar, da will man nicht unbedingt einen Herzinfarkt haben. Ich habe dann aber hier in Hamburg erlebt, dass ganz viele meiner Freunde mich gefragt haben, sag mal, was hätte ich denn machen können? Mhm. Und durch die Bank weg war die eindeutige Aussage, ja, ich habe zum letzten Mal beim Führerschein ein Wiederbelebungstraining gemacht, den ersten Hilfekurs gemacht, aber ich habe absolut keine Ahnung, was ich in der Situation machen muss. Mhm. Den meisten Menschen fällt dann gerade noch ein, die Stammelanlage.
Ja, genau, das wäre ja mal eine Frage gewesen, weil wir mussten ja alle diversen Führerscheinen diese Prüfung machen, aber trotzdem habe ich auch erlebt, dass auch Menschen, die den Kurs erst vor ein oder zwei Jahren absolviert haben, wahnsinnige Berührungsängste haben, zu helfen. Diese Hilflosigkeit, dass etwas passiert. Das ist ja das eine. Aber jetzt mit den Freunden drüber zu sprechen, was hätte ich tun können zur Gründung einer Initiative, eines Vereins, ist ja ein großer Schritt. Was hat Sie denn dann bewogen, nachdem Sie quasi den Tod von der Schippe gesprungen sind, Ihr Leben jetzt als Herzretter zu verbringen, statt einen Surfkurs zu machen?
Ja, das war ein bisschen einfach. Es betrifft wahnsinnig viele Menschen. Es ist nicht ein singuläres Ereignis. In Deutschland werden aktuell 55.000 Reanimationen außerhalb eines Krankenhauses durchgeführt, jedes Jahr. Und von diesen 55.000, das sind also schon diejenigen, die überhaupt, wo das Rettungsteam noch angekommen ist und gesehen hat, okay, da kann ich, habe ich noch eine Chance. Und von diesen 55.000 Menschen überleben in Deutschland 10%. Sage und schreibe nur 5.500 Menschen, ungefähr. Und in anderen Ländern sind es deutlich mehr Menschen. Die haben eine Überlebensquote von 30, von 40, sogar teilweise von 50%.
Oder ist das?
Ja. Weil diese Laienreanimationstrainings schon sehr frühzeitig in der Schule trainiert werden, weil die Trainings regelmäßig wiederholt werden. Und da gibt es eine Verpflichtung dazu. Bei uns in Deutschland gibt es keine Verpflichtung, die Laienreanimation zu lernen.
Ja, außer beim Führerschein, ne?
Beim Führerschein, das ist richtig. Und es gibt natürlich die betrieblichen Ersthelfer, die das lernen müssen. Aber die 70% der Herzinfarkte passieren nicht im Unternehmen, passieren nicht während der Arbeitszeit, sondern passieren im Freizeitbereich. Und das ist ein wesentlicher Grund, weswegen ich gesagt habe, wir müssen das unbedingt in die breite Bevölkerung tragen. Es reicht nicht, wenn 5% oder 10% der Mitarbeitenden eines Unternehmens als betriebliche Ersthelfer ausgebildet sind. Und vielleicht noch zwei Zahlen, die ich für wichtig halte. Mhm. Von diesen Reanimationen, die von den Notärzten durchgeführt werden, gibt es in Deutschland ungefähr 700 Menschen, die jünger als 18 Jahre sind. Also zwischen 0 und 18 Jahre. Das ist eine sehr große Zahl und das kennzeichnet auch, dass es eben halt nicht nur alte Menschen betrifft, sondern dass junge Menschen genauso betroffen sind. Und ich finde, allein um diese 700 Menschen in Deutschland jährlich zu kämpfen, lohnt sich. Eine zweite Zahl, ungefähr ein Drittel der Herzinfarkte passiert bei Personen, die zwischen 18 und 65 Jahre alt sind. Das heißt, die sind alle im beruflichen Leben. Das sind Menschen, die sind fit. Und die allermeisten Menschen haben keine wesentliche Vorerkrankung, sondern, und das liest man über typischerweise in den Todesanzeigen, plötzlich und unerwartet verstorben. Ich habe nie vorher Herzbeschwerden gehabt und habe trotzdem einen Herzinfarkt gehabt. Ich war immer gesund, ich war immer sportlich. Und so geht es ganz vielen Menschen. Und wenn dann jemand noch ein Kampfhühner dazu kommt und Menschen dabei stehen, die nicht wissen, was sie tun sollen, dann ist der Tod besiegelt.
Aber kommen wir jetzt mal zur Kernfrage. Angenommen, es passiert irgendwas und ich stehe daneben, was kann ich denn tun? Also selbst wenn ich einen Defibrillator habe, So, aber angenommen, ich habe jetzt keinen. Was kann ich denn als normaler Mensch überhaupt tun, um quasi das zu verhindern, was Sie da gerade erzählen?
Jeder Mensch hat einen Kopf und zwei Hände. Und mehr braucht es nicht, um zu helfen.
Okay.
Der Defibrillator ist die Kür, die Hände sind die Pflicht. Also, wir sagen, für die Herzrhythmus-Trainings prüfen, rufen, drücken. Prüfen, ob jemand noch ansprechbar ist und atmet. Mhm. Wenn jemand noch ansprechbar ist und atmet, wunderbar, dann lebt er. Mhm. Wenn jemand nicht ansprechbar ist, aber atmet, dann ist es auch gut, dann lebt er noch, dann ist er bewusstlos. Mhm. Dann muss ich ihn schützen, muss ihn auf die Seite legen, damit er nicht erstickt. Wenn jemand aber nicht atmet und nicht mehr bei Bewusstsein ist, dann ist er per Definition tot. Mhm. Und dann müssen wir sofort anfangen. Dann bedeutet es drücken, also erstmal, wir haben es ja gesagt, prüfen, mhm. dann kommt rufen, dann rufen wir sofort Hilfe. Mhm. Ja, 112. Mhm. Oder wir rufen eine andere Person, die uns helfen soll. Mhm. Und dann drücken wir. Mhm. Wir drücken so lange, bis der Arzt kommt. Und das geht eigentlich ganz einfach. Man legt die Hände übereinander auf die Mitte des Brustbeins und drückt 120 Mal pro Minute ungefähr. So schnell man kann und so tief man kann. Es ist wahnsinnig anstrengend. Typischerweise bricht eine Rippe. Das spürt man. Die meisten Menschen haben Angst davor. Aber wir können die Menschen beruhigen. Dann geht es ein bisschen leichter. Und wenn man dann drückt, bis der Arzt kommt, hat der Mensch, der dieses akute Herzversagen erlitten hat, hat eine Chance von 90% zu überleben. Und zwar zu überleben ohne wesentliche neurologische Schäden. Diese Beispiele kennen wir, dafür gibt es viele Beispiele und daran arbeiten wir, dass das regelhaft wird.
Das kann ich verstehen. Das sind aus Ihrer Sicht ja auch die Beispiele, um die es geht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das kann ja auch schief gehen. Also da überlebt zwar einer, aber so wie Sie gesagt haben, der ist eventuell geschädigt, hirngeschädigt, was auch immer das bedeutet, ist ja auch, Sie haben es gerade angesprochen, mit der gebrochenen Rippe eine riesige Verantwortung, die ich da als Helfer habe. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen auch davor zurückschrecken, einfach weil sie sagen, ich kann so viel falsch machen. Was sagen Sie denen?
Man kann nichts falsch machen. Und genau deswegen machen wir die Trainings, dass die Menschen das ganz einfach zu erlernende Wissen und den Mut haben, in der Situation zu helfen. Und man kann nichts falsch machen. Wenn jemand am Boden liegt und per Definition tot ist, dann können wir ihm nur noch helfen. Und selbst wenn eine Rippe bricht und wenn, viel mehr kann eigentlich nicht passieren.
Okay. Er ist ja schon tot.
Aber er hat damit eine Chance von 90% zu überleben. Mhm. Und wir sagen immer den Menschen, wenn er nicht hilft, ist es unterlassene Hilfeleistung. Das ist ein Straftatbestand. Mhm. Wenn er hilft und einen Fehler macht, was auch immer sein sollte, dann ist das ein übergesetzlicher Notstand. Dann habt ihr alles getan und es wird euch nie irgendetwas passieren.
Ja, und wir haben bei den Johannitern damals immer gesagt, das Einzige, was man falsch machen kann, ist, wenn man nichts macht. Deshalb ist, glaube ich, diese Scheu zu überwinden und die Routine zu erlangen, das sind ja zwei entscheidende Punkte. Aber, lieber Dr. Wolz, wie arbeitet denn jetzt Ihr Verein? Was machen Sie inhaltlich?
Inhaltlich gehen wir in die Schulen. Und wir haben uns Aufgabe gemacht, dass wir Kinder und Jugendliche niedrigschwellig, das heißt kostenfrei trainieren. Wir haben in den letzten 8 Jahren, seitdem wir die Herzrhythmus-Trainings durchführen, wir sprechen immer bewusst von Trainings und nicht von Kursen, dann das Training signalisiert, man muss es immer wiederholen. Mhm. Ja, das ist wie ein Muskel, der muss auch trainiert werden. Und wir gehen in die Schulen und zeigen in den Klassen in einem Herzrhythmus-Training von 2 Schulstunden Dauer, was jeder erlernen kann und erlernen muss, wie einfach es ist. Und wir zeigen an Beispielen und üben mit diesen jungen Menschen, wie sie eben halt dieses Training an der Puppe durchführen können.
Aber ich sag mal so, das machen ja die Humanitarier und die Caritas auch teilweise in Verbindung mit bestimmten Attesten, Ersthelfer, Schulsanitäter und so. Was unterscheidet Sie davon?
Es unterscheidet uns, dass wir die Maßnahmen der Laien und der Animation aus dem Kontext der Ersten Hilfe herausnehmen. Diese Kombination Erste Hilfe und Laienreanimation gibt es seit ungefähr 50 Jahren. Und in 50 Jahren ist nicht viel passiert. Als ich 2015 meinen Herzinfarkt hatte, trauten sich gerade mal 18% der Menschen in einem solchen Notfall zu helfen. Und wir haben, glaube ich, einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass dieses Thema Laienreanimation unabhängig gesehen wird von den Maßnahmen der Ersten Hilfe. Wenn Sie einen Erste-Hilfe-Kursus machen, der geht über 9 Einheiten, den ganzen Tag, und Sie haben gelernt, wie man eine Blutung stillt und wie man eine Unfallstelle absichert und wie man einen Verband anlegt. Und dann ganz zum Schluss wird noch gesagt, ach ja, richtig, wir müssen natürlich noch die Laienreanimation machen. Dann bleibt davon nichts hängen. Okay. Deswegen kämpfe ich dafür, und ich kämpfe leider ein bisschen gegen Windmühlenflügel, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich kämpfe dafür, dass diese Laienreanimation im Rahmen der Vorsorgemaßnahmen, der gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen, ein eigenständiger Bereich wird. Das ist wichtig, um wirklich nur das Minimum den Menschen zu vermitteln, damit man im Notfall wirklich den Mut hat, zu reagieren. Denn wenn da jemand umfällt, wenn es der beste Freund ist, der Ehepartner, dann ist man in einer dramatischen Ausnahmesituation. Und wenn man dann erst anfängt und überlegt, Moment, wie geht jetzt die stabile Seitenlage? Ja, muss ich das linke oder rechte Bein hochnehmen? In dem Moment, wo man anfängt zu denken, und Sie sagten das vorhin, dann tut man lieber nichts mehr, weil man Angst hat, etwas verkehrt zu machen. Und deswegen haben wir das alles, was wir den jungen Menschen, den Schülern, aber auch den Erwachsenen natürlich vermitteln, so weit reduziert, dass das Allerwichtigste nur vermittelt wird. Und wir haben, wenn ich das gerade noch sagen darf, gelernt, dass man zum Beispiel die Mund-zu-Mund-Beatmung nicht zwingend durchführen muss. Im Körper eines Menschen, der aus dem vollen Leben umkippt, ist so viel Sauerstoff, dass die Notfallversorgung des Gehirns für ungefähr 20 bis 30 Minuten gesichert ist. Aber es muss diese Pumpfunktion des Herzens übernommen werden. Der Sauerstoff muss zum Gehirn transportiert werden. Und die allermeisten Menschen sagen, Gott sei Dank, das ist die größte Hürde für mich gewesen. Ich habe Angst, einen bärtigen, meinen Mund auf die Lippen zu drücken.
Er meint mich, Andreas.
Ja, aber jetzt, lieber Dr. Wurst, sagen Sie, ja, Sie gehen in die Schulklasse. Und Sie geben Training zu keinem Kurs. Verstehe ich das richtig, dass Sie regelmäßig immer in die gleichen Klassen gehen? Oder wie stellen Sie dann das Training sicher? Aber einmal in 12 Jahren oder 13 Jahren, je nachdem, wo man gerade ist, so eine Laienreanimation zu machen, ist zwar ganz nett, aber es hat ja genau diesen fehlenden Effekt, den Sie sich wünschen.
Bin ich bei Ihnen. In Skandinavien wird es einmal jährlich gemacht. Das ist eine Traumvorstellung. Leute, kommen wir nicht hin. Das schaffen wir jetzt nicht, zumindest nicht so schnell.
Warum schaffen Sie das nicht? Haben Sie nicht genügend Ressourcen?
Sind
die Schulen, die blockieren?
Nein, die Schulen sind begeistert. Die Schulen buchen uns. Wir haben das große Problem, dass wir eine riesige Nachfrage haben, aber wir haben nicht genügend Ressourcen, um dieser Nachfrage nachkommen zu können. Das Problem ist, dass dass niemand in Deutschland verantwortlich ist für die Durchführung dieser Trainings. Damit ist auch, es ist nicht gesetzlich geregelt. Im Sozialgesetzbuch 5, Paragraph 20, ist genau aufgelistet, was ist eine Vorsorgemaßnahme. Und man hat mir wortwörtlich gesagt, Leben retten ist keine Vorsorgemaßnahme, denn Vorsorgemaßnahmen macht man für sich selbst. Aber Leben retten macht man für den anderen. Also steht das nicht im Gesetz drin. Und weil es nicht im Gesetz drin steht, fühlt sich auch niemand dafür, nein, es ist niemand verpflichtet, diese Maßnahmen zu finanzieren. Die Krankenkassen nicht, die Unfallkassen nicht, das Gesundheitsministerium nicht. Und gerade mal einige Kultusministerien haben jetzt angefangen, dieses Thema auf die Reihe zu bringen. Aber es ist wahnsinnig schwierig, wirklich das auf alle Schüler auszudehnen.
Also ich hätte es ja tatsächlich beim Innenministerium gesehen, den Katastrophenschutz.
Ja.
Das wäre ja da, wo üblicherweise die Helfenden ausgebildet werden und die ja auch die NINA-App beispielsweise als Warn-App herausgegeben haben. Ja. Aber okay, das heißt, der Gesetzgeber hat dafür kein Geld.
Ja, also beziehungsweise das Geld wäre wahrscheinlich klar, es ist auch gar nicht so teuer. Aber es gibt eben halt einfach diese Hürde, SGB V ist festgelegt und damit schiebt jeder das ab.
Ich glaube, dass unser Bundesfinanzminister anderer Meinung wäre, was das Thema das Geld ist, da betrifft. Okay, das heißt, die Schulen wollen.
Ja.
Die Schülerinnen und Schüler, wie finden die das?
Wir bekommen ganz begeisterte Zuschriften von den Schulen. Wir fangen ja schon in der Vorschule an, bei den sechsjährigen Kindern. Wir machen das in der Grundschule regelmäßig. Und wir gehen eben halt auch in die weiterführenden Schulen. Unser Ziel ist eigentlich, dass wir, und so arbeiten wir auch mit den Schulen jetzt zusammen, wir haben in Hamburg knapp 40 Schulen, mit denen wir eine feste Vereinbarung haben.
Die Sie dann auch bezahlen für die Kurse?
Nein, die Schulen bekommen das alles kostenvoll.
Okay.
Wenn die Schulen das bezahlen müssen, dann sagen sie, ach, wir haben da gerade noch das andere, das und jenes Problem. Wir müssen, um wirklich alle Schulen zu erreichen, das niedrigschwellig machen. Einige Schulen sammeln Gelder dafür ein und überlegen das dann. Aber wir haben uns das, und das ist auch unsere DNA, wir wollen es ganz niedrigschwellig und kostenfrei für die Schulen machen. Und unser Ziel ist, dass jeder Schüler in Hamburg dreimal im Laufe seiner Schulzeit die Gelegenheit hat, ein solches Training zu machen. Das heißt also, optimalerweise in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, in den Grundklassen und dann noch einmal in der 8. oder 9. Klasse.
Das wäre super, weil mein Bus morgens ist immer voll mit Schülerinnen und Schülern, dann würde ich mich da auch.
Die könnte ich hätte dann.
Aber wie finanzieren Sie denn jetzt die ganze Schule?
Wir haben inzwischen über 70.000 Schülerinnen und Schüler in Hamburg trainiert.
Mhm.
Und wir haben dafür Spendengelder eingesammelt in einer Größenordnung von 1,3 Millionen Euro. Das ist eine Riesenarbeit und bedeutet eben halt auch, dass wir einen Großteil unserer Arbeit, unserer Kraft, unserer Zeit dafür aufwenden müssen, Spender zu überzeugen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir einige der sehr bekannten großen Hamburger Stiftungen in der Anfangsphase gewinnen konnten, uns zu fördern. Und das hat uns wahnsinnig viel Kraft gegeben, damit haben wir eine gute Grundlage legen können. Aber alle Stiftungen haben gesagt, ja, lieber Dr. Buchholz, das machen wir einmal, das machen wir auch noch ein zweites Mal. Aber dann ist Schluss, wir machen keine fortlaufenden Förderungen. Und wir sind immer dabei, dass wir den Stein den Berg hoch wollen. Und immer wenn wir aber Luft holen wollen, dann rollt er wieder 10 Schritte zurück. Und es ist wahnsinnig anstrengend, eine kontinuierliche Finanzierung dieser Trainings zu erreichen.
Mhm.
Wir haben in Hamburg das Glück, dass wir mit der Hamburger Schulbehörde sehr gut zusammenarbeiten. Und man hat uns für dieses Jahr eine kleine Summe, für das nächste Jahr eine etwas größere Summe in Aussicht gestellt, dass diese Summe soll dann auch in den Haushalt eingeplant werden, sodass sie regelmäßig kommt. Wir arbeiten da ungefähr 3 Jahre dran, wir haben das aber noch nicht geschafft, um warme Tücher zu bekommen. Und wir hoffen sehr, dass wir das schaffen. Aber das bedeutet, dass wir ungefähr 10% der Summe, die wir brauchen, um alle geplanten Schülerinnen und allen Anfragen rechtfertigen zu können, dass 10% dieser Summe über die Schulbehörde finanziert wird, 90% müssen wir aus Spendengeldern, aus öffentlichen Förderungen, wie auch immer, beibringen.
Nun sind ja die Dorfplätze voll von Ärzten. die anders als Sie, wenn Sie Freizeit haben, Ihr Leben genießen, weil Sie hart gearbeitet haben. Und Sie haben ja gerade eindrucksvoll geschildert, wie Sie jeden Tag den Stein im Berg hochrollen und der alle zwei Tage wieder runterrollt. Was hält Sie denn da motiviert, diesen Stein immer wieder diesen Berg hochzuschieben?
Ich habe nach einer Fernsehsendung eine Frau kennengelernt, die mich anrief mit etwas fehlerstickter Stimme. Sie sagte, sie habe diese Fernsehsendung gesehen und sie habe sich diese Sendung am nächsten Tag noch in der Mediathek angeguckt. Und 6 Wochen später ist ihre damals 16-jährige Tochter neben ihr zusammengebrochen, hat nicht mehr geatmet und war nicht mehr bei Bewusstsein. Sie hatte einen unbekannten Herzfehler. Und diese Frau erinnerte sich dran, was ich gesagt hatte, du kannst nichts verkehrt machen. Sie hat ihre jüngere Tochter beauftragt, sofort Hilfe zu holen. Und dann hat sie gepumpt, gepumpt, gepumpt. Sie hat gedrückt, die Herzdruckmassage durchgeführt. Und dieses damals 16-jährige Mädchen ist jetzt 21, studiert, eine ganz sympathische junge Dame und ist glücklich zu leben. Und allein dieses Erlebnis, diese Erfahrung treibt mich an, das weiterzumachen, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen überleben können. Und wir wissen, dass in Deutschland, wenn jeder dieses Wissen hätte und den Mut hätte, in der lebensbedrohenden Situation reflexartig zu helfen, dann können 10.000 Menschen gerettet werden. Wir haben im Moment in Deutschland 2.500 Verkehrsunfalltote pro Jahr. Wir kommen von 30.000 in den 70er Jahren. Das haben wir geschafft. Warum, bitte sehr, sollen wir es nicht auch schaffen, diese 10.000 Menschenleben jedes Jahr zu retten? Und wenn davon noch 700 junge Menschen unter 18 sind, dann ist das allemal eine verdammt gute Motivation, sich dafür richtig ins Zeug zu legen, mit Steinen und wieder nach oben zu wollen.
Hört sich super an, aber jetzt kommen wir nochmal zu Ihrem Kernproblem. Sie haben gesagt, es ist keiner zuständig. Das heißt, Sie können natürlich vom Orthopäden zum Fundraiser werden, sind Sie ja schon geworden, und das Geld sammeln, das ist auch sehr beachtlich. Aber eigentlich müsste man doch an der grundsätzlichen Situation was ändern. Was machen Sie in der Richtung? Sie sind in Hamburg aktiv, aber im Grunde gilt das ja für ganz Deutschland.
Wir sind mit den Erwachsenentrainings bundesweit aktiv. Ich habe vor einigen Jahren eine GmbH gegründet, die wird jetzt in eine GmbH umgewandelt, weil wir Geld verdienen wollen, Geld verdienen müssen, um diese Trainings bei den Erwachsenen durchzuführen. Und den Gewinn, den wir dabei haben, den geben wir weiter als Spende in den Verein, um damit die Schülertrainings zu finanzieren. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Wir versuchen zusammen mit dem GRC, mit dem German Resuscitation Council oder dem Deutschen Rat für Wiederbelebung, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Es gibt eine Petition an den Bundesgesundheitsminister, an den Bundestag. Es gibt Herzrittertrainings, die für Bundestagsabgeordnete organisiert worden sind. Wir haben in Hamburg ein Pilotprojekt gestartet, mit dem wir bundesweite Aufmerksamkeit erregen wollen und es auch schon tun. Hamburg ist seit November 2023 Herzritterstadt, die erste Herzritterstadt in Deutschland. Und wir haben unser Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher gewinnen können, die Schirmherrschaft für dieses Projekt zu übernehmen. Und er begleitet uns natürlich auf eine gewisse politisch bedingte Distanz, aber immerhin, er hilft uns dabei, dieses Projekt bekannt zu machen. Und wir wollen eben halt mit Schulen, mit Kindertagesstätten, mit Behörden, mit Unternehmen, mit Sportvereinen Vereinbarungen treffen, dass die im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung diese Trainings durchführen. Aber es bleibt die große Problematik, wer finanziert das? die Unternehmen sagen, naja, also wir machen das, aber wir zahlen jetzt nicht deutlich mehr, als ihr eigentlich berechnen müsstet, damit ihr Schulen unterstützt. Sportvereine sagen, wir haben unsere Mitgliedsbeiträge, aber damit können wir das nicht machen. Ich mache die schwierige Erfahrung, dass mir jeder sagt, es ist toll, was du dort angeschossen hast. Es ist wunderbar, mach unbedingt weiter. Und auf die Frage dann, was machst du mit deiner Firma? Ja, wir haben im Moment gerade dieses und jenes Problem. Und dieses, man müsste eigentlich mal, kann ich ehrlicherweise nicht mehr hören. Ich sage mal, jetzt tut es endlich.
Aber woran liegt das? Also, wir haben ja vorhin herausgehört, dass alle von uns Angst haben, wenn wir am Boden liegen und uns keiner hilft. Wir haben gelernt, wie schnell unser Gehirn unterversorgt, was Sauerstoff betrifft. Wir haben alle Angst, dass keine Hilfe da ist. Wir haben alle Angst, dass wenn wir da sind, wir nicht helfen können. Das ist ja im Bewusstsein der Menschen drin. Liegt das daran, dass wir alle zu wenig Unfälle erleben? Liegt es vielleicht daran, dass die Unfallquote auf den Autobahnen so radikal runtergegangen ist, dass hier keiner in der Hamburger Innenstadt umkippt, dass das eigentlich nur noch so ein theoretisches Thema ist?
Ich glaube, das ist wie beim Sicherheitsgurt früher. Den Sicherheitsgurt gibt es seit den 50er Jahren. Niemand hat ihn benutzt. Mein Vater ist Unfallchirurg gewesen. Wir mussten seit frühester Kindheit den Sicherheitsgurt tragen. Wir haben ihn nie benutzen müssen, zum Glück. Aber in dem Moment, wo es eine Verpflichtung ist, wird es gemacht. Solange es freiwillig ist, sagt man, ja, du hast ja recht. Aber man glaubt immer, das Schicksal kommt bei einem nicht an. Und ich mache die wirklich traurige Erfahrung, dass in dem Moment, wo jemand plötzlich am akuten Herzversagen verstorben ist, nach einem Herzinfarkt, dann kommen die Menschen und sagen, mach mal ein Training bei uns. Und die Kranzspende, die geht auch an euch. Ja? Aber es muss immer erstmal etwas in der direkten Umgebung sein, bevor die Menschen bewusst werden. Und ich möchte eigentlich, dass diese Herzkotter-Trainings Verpflichtung werden in Deutschland. Dass die Unternehmen dafür nicht nur die Verpflichtung freiwillig übernehmen, sondern dass sie die wirklich unternehmen müssen, so wie die betrieblichen Ersthelfer regelmäßig ausgebildet werden, dass jeder im Unternehmen ein solches Herzkotter-Training, ein solches Wiederbelebungstraining vielleicht alle 2 oder 3 Jahre macht. Wenn das allgemeine Bewusstsein da ist, ist ja schon sehr viel gemacht, dann ist das wie eine Schwarmintelligenz, dann kann man sich gegenseitig helfen.
Und das ist ja auch viel preiswerter für Betriebshelferausbildung, weil es ja auch viel kürzer, viel prägnanter ist.
Eine große Hamburger Krankenkasse hat mir erzählt, ja, wir haben gerade alle unsere Mitarbeiter hier in der Zentrale einen Ersten-Hilfe-Kurs ausgebildet, der hat ja nichts gekostet, weil der Kurs kostet ja mit Mehrwertsteuer knapp 1.000 Euro. Und dann habe ich die Gegenfrage gestellt, wie lange habt ihr eure Mitarbeiter dafür freigestellt? Wir haben den ganzen Tag dafür freigestellt. Und wenn man das auf das Stundensalär hochrechnet, dann war das ein verdammt teurer Kurs. Und ich habe noch nie gehört, dass jemand gestorben ist, weil er sich das Handgelenk gebrochen hat und der Unterarm nicht richtig geschieden wurde.
Sie meinen, ein falsch aufgeklebtes Pflaster ist nicht ganz so schlimm.
Kann man gut mitleben. Aber wenn jemand innerhalb von 3 Minuten nicht genau mit der Herzdruckmassage anfängt, dann stirbt ein Mensch. Und dieses Bewusstsein, das wollen wir vermitteln, das wollen wir weitertragen. Das ist uns wichtig. Und dafür suchen wir Mitstreiter. Wir suchen Firmen, wir suchen Stiftungen, wir suchen wohlhabende Menschen, genannt auch Mäzene oder Philanthropen, die wirklich sagen, okay, das ist ein tolles Projekt, das unterstützen wir und wir arbeiten so lange dran, bis endlich eine gesetzliche Regelung hergestellt wird. Das ist wirklich das Ziel und wir wissen, dass wir in anderen europäischen Ländern mit einer festen Regelung die Zahlen um ein Vielfaches besser sind als hier in Deutschland. Wir sind im europaweiten Vergleich, nur europaweit, liegen wir im unteren Drittel der Qualität der Wiederbelebung durch Leiden.
Okay. Ja, sehr engagiertes Schlusswort. Ne? Andreas, wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie hier waren. Wünschen Ihnen alles Gute im weiteren Kampf für die Herzretter. Und wir müssen gucken, ne, Andreas, dass wir immer in der Nähe von Dr. Buchholz bleiben, dass wir auch immer hier adäquat versorgt sind. Dann, ne?
Vielleicht können Sie mit Ihren Kindern das
machen. Die Schulsanität, so Schulsanität.
Ja, wunderbar. Das sind ja viele, viele verschiedene Dinge, ja. Bei dir hat nur jemand.
Ja. Und wir haben auf jeden Fall gehört, dass Dr. Martin Buchholz ein Philanthrop ist, der andere Philanthropinnen und Philanthropen braucht, um sein Anliegen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wenn alle Menschen regelmäßig trainieren, wird weniger passieren. Und ich habe rausgehört, dass lieber retten statt die Kranzspende zu nutzen. Lieber Dr. Buchholz, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen beiden. War ein interessantes und anregendes Gespräch für mich.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.